ich kenne Benko nicht persönlich. Ich kenne mit Leuten, die seine Handynummer im Handy gespeichert haben und die erzählen mir, dass er im Kleinen, quasi im Auseinandertreffen von kleinen Gruppen, im Einzelgespräch sehr überzeugend, sehr einnehmend sein soll. Ich kann es nicht wirklich hören sagen. Ja? Dass in großen Gruppen gar nicht so gut funktioniert, aber vor allem im Kleinen. Aber das passt ja, weil diese großen Investoren, und wenn man sich anschaut, und da können wir vielleicht auch noch drüber reden, ich glaube, Benko hat zwei Innovationen in seiner Gruppe gehabt. Das eine war im Bereich der Immobilienentwicklung, das hat man vor allem am Goldenen Quartier in Wien gesehen, aber das andere, würde ich sagen, war die Innovation, wie bekomme ich Geld im großen Stil, ja, private Investoren in meine Unternehmen rein, ohne dafür an eine Börse gehen zu müssen. Und das geht eben nur, indem ich Menschen, die viel Geld haben, ja, oder auch viel Geld verwalten, im Einzelgespräch davon überzeuge. Dafür muss ich gut sein in diesen Investorengesprächen. Und das dürfte offensichtlich wirklich beherrscht haben, wie kaum ein anderer.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Leonhard Dobusch, Wirtschaftsprofessor an der Uni Innsbruck. Mit ihm spreche ich über den Aufstieg und Fall des René Benko. Was war das Geheimnis hinter seinen Erfolgen? Welche Verbindung hatte Benko zu mächtigen Menschen in der Politik? Was waren die Ursachen für den dramatischen Absturz? Und wie wird es jetzt mit der größten Pleite in der österreichischen Geschichte weitergehen? Lieber Leonhard, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Meiner Erinnerung nach haben wir uns bereits vor längerer Zeit auf den sozialen Medien und Anführungszeichen kennengelernt. Also irgendwie, du warst mal Begriff und ich glaube auch umgekehrt. Persönlich getroffen haben wir uns erst vor kurzer Zeit und zwar bei einer Veranstaltung vom Digitalverlag Hashtag vom Stefan Apfel. Habe ich das richtig in Erinnerung?
So habe ich auch in Erinnerung, ja.
Damit zur Frage, ob du für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.
Ja, also wer meinen Wikipedia-Artikel liest, der weiß, ich war vor inzwischen über 20 Jahren in der sozialistischen Jugend und im Verband sozialistischer Studierender aktiv. Seither nicht mehr in irgendeiner Funktion. Ich möchte aber das schon nutzen, weil ich ein großer Anhänger von Transparency is the New Objectivity bin, selber, also in verschiedensten Kontexten auch. Und ich finde interessant, dass ihr diese Frage nur auf Parteien und parteipolitische Vorfeldorganisationen stellt, weil ich finde gerade auch zum Beispiel, wenn man einen Uniprofessor da sitzen hat von der BWL, dann ist die viel wichtigere Frage: Machst du Auftragsforschung? Machst du Beratung? Consultest du Unternehmen? Also wenn wir heute dann über Immobilien reden, ist die Frage, hast du quasi berätst du Immobilienunternehmen? Hast du ein Stake in diesem Business? Ja? Also ich möchte da wirklich ein konkretes Beispiel bringen. Neulich war auf eins mal wieder der Handelsexperte von der Uni Linz und der hat nur eine 50% Professur an der Uni Linz und die andere 50% seiner Zeit widmet er seinem Unternehmen, mit dem er Studien für die großen Handelskonzerne quasi erstellt. Und wenn so einer dann im Interview sagt, wir haben in Österreich kein Problem mit Konzentration im Handel, obwohl wir nur drei große Ketten haben, die sich die Preise wechselseitig ausmachen, kann man diese Meinung, glaube ich, anders einordnen. Also und ob der bei der JVB, bei den Junos oder bei der SJ war, irrelevant. Ja, also das meine ich, deshalb sage ich, ich kann jetzt offenlegen, ich habe keinerlei Immobiliengeschäfte, keine Beteiligungen an Unternehmen, ich consulte eigentlich auch gerade nicht für irgendwelche Unternehmen und habe diesbezüglich, glaube ich, keinen Conflict of Interest.
Danke für diese Transparenz und danke für die Anregung. Du hast recht, unser Podcast war ja früher extrem Politik bezogen. Damit war diese Frage immer sehr entscheidend, gerade wenn man Beraterinnen da sitzen hat, Influencerinnen, wie es jetzt heißt, oder früher hat es geheißen Lobbyisten. Und du hast aber recht, im Wirtschaftsbereich müssten wir eigentlich eine andere Frage stellen und ich werde es als Anregung nehmen und da künftig bei Wirtschaftspodcasts diese Frage stellen, nämlich um unseren Hörerinnen und Hörern es leichter zu machen, Aussagen einzuordnen. Es geht ja gar nicht darum, ob das eine Aussage wahrer oder falscher macht, sondern eigentlich nur um den Kontext herzustellen. Mhm. Du hast eh schon gesagt, du bist Professor für BWL mit Schwerpunkt Organisation am Institut für Organisation und Lernen an der Uni Innsbruck, übrigens auch meine Alma Mater, und bist auch im Medienbereich tätig. Unter anderem hast du 2019 mit der Barbara Blaha gemeinsam das Momentum-Institut gegründet und du bist auch Mitglied im ZDF-Verwaltungsrat. Das ist der Stiftungsrat des ZDF, wenn man so will, oder?
Es ist nicht ganz gleich. Also man muss sagen, diese Aufsichtsgremien beim ORF und in den deutschen Medien, öffentlich-rechtlichen Medien, sind unterschiedlich zugeschnitten. Ich würde sagen, sie sind viel klarer in Deutschland. Da gibt es quasi einen großen Rundfunkrat, im ZDF heißt das Fernsehrat, der repräsentativ sein soll und der aber auch den Intendanten, die Intendantin wählt, also wirklich echte Macht hat. Und der wählt auch 8 von 12 Mitgliedern im Verwaltungsrat. Und ich war 6 Jahre zuerst in diesem Fernsehrat, in diesem großen Gremium, dort zuständig für den Bereich Internet. Das steht wirklich im ZDF-Staatsvertrag. Für den Bereich Internet entsendet das Land einen Berliner Vertreter. Und ich wurde aber von 4 gemeinnützigen Vereinen, unter anderem dem Chaos Computer Club, dorthin entsandt. Und dann nach 6 Jahren von eben diesem Fernsehrat als eines von 8 vom Fernsehrat gewählten Mitgliedern mit 3/5 Mehrheit in den Verwaltungsrat gewählt. Das ist eher so ein Aufsichtsrat. Also im Unternehmen könnte man sagen, Hauptversammlung ist der Fernsehrat, Aufsichtsrat ist der Verwaltungsrat. Da geht es dann wirklich vor allem um Finanzen und um Personal.
Wir reden heute aber nicht über Medienpolitik, worüber wir aber vielleicht einmal in einer anderen Folge reden könnten. Wir haben uns dazu schon nämlich schon ohne Mikrofon einmal ausgetauscht. Das war relativ spannend. Heute geht es nämlich um den René Benko und um seine Geschichte. Und du bist in diesem Bereich ein gefragter Experte. Deswegen habe ich dich auch gebeten, ob du ins Studio kommen kannst zu uns. Und danke, dass du das auch gemacht hast. Du bist nämlich auch viel jetzt in anderen Medien zu Gast, immer wenn es um diese Benko-Affäre oder Benko-Geschichte geht. Warum eigentlich? Wie bist du zu diesem Expertenwissen gekommen?
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ich fange so an. Die Geschichte beginnt damit, dass ein junger, charismatischer, gut aussehender Österreicher, Ausbildungsabbrecher, in Deutschland in Immobilien investiert und binnen weniger Jahre einen Immobilienbestand im Milliarden-Euro-Bereich aufbaut. Dann ändern sich allerdings kurz danach die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das Ganze endet in einer der größten Immobilienpleiten seit über 10 Jahren. Der Name von diesem Mann ist Cevdet Caner. Alle, die jetzt gedacht haben, das klingt aber eher so wie die Benko-Geschichte, die haben recht. Das ist sehr ähnlich. Und Cevdet Caner hat das Ganze aber vor der Finanzkrise 2008 quasi durchgezogen. Und ich habe im Anschluss daran eigentlich auch motiviert stark davon, besser zu verstehen, wie es zu dieser Finanzkrise kam. Und welche Rolle eben nicht nur, das wissen wir ja, die Verbriefung von quasi sogenannten Subprime-Mortgages, also von nicht so guten Immobilienhypothekarkrediten, das ist sehr gut untersucht, aber dieses, wie es eigentlich dazu kommt, wie diese Immobilienbestände aufgebaut werden, die dann eigentlich von den Banken verbrieft und verkauft werden, das habe ich da wissenschaftlich untersucht und habe da wirklich stundenlange Interviews geführt mit beteiligten Personen, die nach der Pleite bereit waren zu sprechen und habe dann 2 Publikationen dazu auch in wissenschaftlichen Zeitschriften, eine 2012 in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie und dann eines meiner besten Papers, wenn es nach Publikationsqualität geht, 2017 in Accounting, Organization and Society, über finanzialisierte Geschäftsmodelle in der Immobilienbranche. Also sozusagen, das war lange, bevor ich Benko eigentlich im Blick hatte. Und dann 2020 erschien ein Artikel bei Blomberg, die eben einen Anleiheprospekt, einen der wenigen Transparenzdokumente von Signa, die öffentlich zugänglich gemacht werden mussten, analysiert haben. Und über diesen Bloomberg-Artikel bin ich auf Benko da eigentlich so richtig aufmerksam geworden und dachte mir, okay, diese Geschichte kenne ich.
Hast du Déjà-vu gehabt?
Ja, ich habe mir gedacht, so, okay, dann schaue ich mir das mal genau an und habe eigentlich auch gemeinsam mit Kontakten von dem damaligen Fall mir die Benko 2019, also die Signa Prime Bilanz aus 2019 wirklich im Detail angeschaut, also wirklich detaillierte Bilanzanalyse gemacht und bin halt zu dem Schluss gekommen, das ist sehr, sehr, sehr riskant, was da passiert und dass wenn die Rahmenbedingungen sich ein bisschen ändern, dann kann das schon sehr gefährlich werden. Und ich glaube, das war dann wirklich das Interessante, warum ich da dann immer mehr in diesen Fall eigentlich reingezogen wurde. Ich habe das dann einmal auf Twitter aufgeschrieben und auch in einem Artikel für Moment.at 2020 im Oktober. Und das Spannende war aber, danach und seither hat das nie wieder aufgehört, haben Journalistinnen und Journalisten begonnen, mich zu kontaktieren. Und das Punkt war einfach, dass ich quasi mich getraut habe, unter meinem Klarnamen etwas zu diesem Fall zu sagen. Die haben, also wirklich, vor allem aus Deutschland, von wirklich seriösen, großen Zeitungen, also Zeitschriften, Kapital, Wirtschaftswoche und so weiter, die haben bei mir angerufen und haben gesagt so, ja, also sie hätten gerne O-Töne auch und so, weil sie haben endlich quasi da jemanden, der bereit ist, on the record zu gehen. und mit seinem Klarnamen. Und ich glaube, ich kann mir das nur so erklären, dass einfach die meisten Leute, die genau solche Immobilienbilanzen verstehen, die sind in der Immobilienbranche. Und in Österreich, Signa Benko war damals schon so groß, entweder haben die alle selber mit ihm Geschäfte gemacht, haben mit Leuten Geschäfte gemacht, die mit ihm Geschäfte machen, oder haben gedacht, vielleicht mache ich mal Geschäfte mit ihm. Und waren da sehr zurückhaltend, sich zu äußern, sich kritisch zu äußern, nur umso mehr. Dazu kam dann auch noch, dass auch in der Branche bekannt war, dass Benko sehr klagsfreudig ist. Ja? Also ich habe nur einmal auf einen Tweet einen Anruf von PR-Menschen von Signa damals bekommen, den Tweet zu löschen, wenn ich nicht geklagt werden will. Ich habe das dann, bin zwar nicht sicher, ob ich das verloren hätte, aber ich habe dann gedacht, ich will nicht meine Zeit vor Gericht verbringen und habe den Tweet gelöscht.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Es kommt heute an einer Stelle im Podcast eh noch das Thema Klagsfreudigkeit. Jetzt wissen wir, du hast dich mit dem Fall ausreichend beschäftigt und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, mit dir ein bisschen diesen Aufstieg, die Höhepunkte dann und auch den steilen Sturz zu beleuchten und würde eben ganz vorne anfangen. Der René Benko hat ja die gleiche Schule besucht wie die Handelsakademie in Innsbruck. Übrigens auch die gleiche Schule, die der Armin Wolf besucht hat. Also da kämen ganz unterschiedliche Leute raus aus der HAK in Innsbruck. Er hat dann kurze Zeit als Vermögensberater gearbeitet und hat also nach eigenen Angaben, das glaube ich ist ja nicht einmal hundertprozentig verbrieft, aber hat dann in Innsbruck mit kleineren Dachböden ausgebaut und seine ersten Immobilienerfahrungen gesammelt. Das war so um das Jahr 95 herum. Danach folgten ich nenne es jetzt kleinere Immobilienprojekte, nämlich kleiner vor allem im Vergleich zu dem, was danach passiert ist. Und dann ist 2001 was passiert und auf das würde ich jetzt gerne schon eingehen, weil ich glaube, das ist so ein erster Punkt, der sich dann später auch wieder wiederholt, nämlich er hat den ersten großen Investor gefunden. Das war damals der Karl Kovarik, der mit den Strohtankstellen ein Vermögen gemacht hat und einen Teil dieses Vermögens offenbar dem René Benko zur Verfügung gestellt hat, weil er an diesen jungen, dynamischen, damals schon sehr in seinem Bereich erfolgreichen Mann geglaubt hat. Und worum ich bei dem Punkt kurz stehen bleiben würde, ist dieses Muster, dass Menschen mit sehr, sehr viel Geld dieses Geld dem René Benko anvertrauen, in der Erwartung, die er auch erfüllt worden ist, dass das dann vermehrt wird, das zieht sich ja dann durch.
Ja, also das kann man auf jeden Fall von den Anfängen dann wirklich bis auch zum Ende beobachten. Man kann auch sagen, so funktioniert Wirtschaft aber ganz oft. Wer hat, dem wird gegeben. Ja, also der schwierigste Investor ist der Erste. Ja, wenn ich den ersten Großen habe, das betrifft nicht nur Investoren, das betrifft auch Kredite. Das Schwierigste ist der erste Kredit oder die erste Finanzierung, die mir quasi erlaubt, eine Eigenkapitallücke zu schließen. Ja, also damit man mal ganz allgemein, wie funktioniert eigentlich gewerbliche Immobilienwirtschaft? Die funktioniert nämlich anders, als was wir vielleicht so kennen von unserem, jeder von uns hat vielleicht schon mal überlegt, auch wenn er sich nicht leisten kann, könnte ich mir eine Eigentumswohnung leisten? Könnte ich mir irgendwo ein Häusl bauen? Und dann überlegt man sich, okay, was ist der Effektivzinssatz? Vergleicht das bei verschiedenen Banken. Und dann hat man einen Kredit, 20, 30 Jahre, tilgt den und am Ende gehört einem das Haus und man hat keine Schulden. Ja. So funktioniert das nicht in der Immobilienwirtschaft, ja, sondern da sind die Kreditlaufzeiten kürzer, da wird nicht zur Gänze getilgt, da wird nur ein kleiner Teil getilgt und am Ende refinanziere ich. Das heißt, das bedeutet aber, in diesem Bereich habe ich immer schon ein spekulatives Element, weil ich immer schon davon ausgehe, dass die Immobilie nachher ein bisschen mehr wert wird, damit ich den alten Kredit zurückzahle, die ganzen Kostengebühren da bezahlen kann, die da anfallen. Und das heißt, das ist sowieso schon mal ein bisschen anders. Und das heißt, wenn man so eine Immobilie gewerblich kauft, dann ist es in der Regel so, ein Teil, vor der Finanzkrise 2008 waren das bis zu 70-80%, inzwischen sind das eher so 50-60% des Transaktionsvolumens, also nicht nur des Verkaufspreises, sondern auch der ganzen Gebühren, alles was da rundherum anfällt, bekomme ich von der Bank. Die steht dafür als Erster im Grundbuch und die hat auch in der Regel ein Pfandrecht auf die Mieteinnahmen. Das heißt, die Bank ist super safe. Ja, weil solange das Gebäude zumindest noch die Hälfte ihres Werts hat, wenn das zwangsversteigert werden würde, dann bekommt die Bank ihr Geld. Und nur wenn dann noch was überbleibt, geht das an andere Gläubiger. Das heißt also, den Bankkredit kriege ich relativ schnell, aber ich brauche, wenn der mir die anderen 40% finanziert. Jetzt kann ich sagen, wenn ich Geld habe und reich bin, dann zahle ich es halt selber. Das war Benko aber wahrscheinlich noch nicht, zumindest nicht für Großprojekte. Das heißt, ich brauche den ersten Investor. Und der erste Investor muss ihm wirklich darauf vertrauen, dass sich das Projekt rechnet, dass ich das Projekt auch umsetzen kann. Das ist gerade bei Projekten, wo die Gebäude noch im Bau sind. Und das war zum Beispiel dem absoluten Durchbruchsprojekt von Benko, war das Kaufhaus Tirol. Und schon damals waren auch politische quasi Kontakte und Beziehungen relevant. Also auch das zieht sich wirklich vom ersten Durchbruchsprojekt bis dann zum Ende durch. Da hat er wirklich in einem alten ich sage immer Hauptplatz dazu, als nicht Innsbrucker, die Innsbrucker sagen, das ist nicht der Hauptplatz.
Nein, das würde ja abstreiten, ja, genau. Aber es ist ein sehr wichtiger Platz in Innsbruck, mitten in der Marie-Theresien-Straße, ja.
Ganz genau. Also
ich bin ja gebürtigter Innsbrucker, also
genau, nein,
da kann ich mitreden.
Ich bin der Linzer und es erinnert mich so dermaßen an den Hauptplatz in Linz. Für mich ist das der Innsbrucker Hauptplatz, ich weiß, ist es eigentlich nicht. Und das ist eigentlich auch so lauter alte Gebäude und dort ist dieses Kaufhaus Tirol eigentlich dagegen angebaut. Das ist ein.
Lass uns noch kurz bitte bei den Investoren bleiben, weil zum Kaufhaus Tirol kommen wir dann eh. Weil das ist schon, wir haben es jetzt gesagt, das zieht sich ja wie ein roter Faden dann weiterhin durch. Was glaubst du, hat die Faszination des René Benko für die Investoren ausgemacht? War das nur das Geld? War das auch diese Dynamik, die dieser Mann gehabt hat oder hat?
Ich glaube, das muss man wirklich sagen, wenn der erste Investor dabei ist und sein Geld zurückbekommen hat, dann sehen das die anderen Investoren. Und dann ist gar nicht mehr so wichtig. Also ich kenne Benko nicht persönlich. Ich kenne mit Leuten, die seine Handynummer im Handy gespeichert haben und die erzählen mir, dass er im Kleinen, quasi im Auseinandertreffen von kleinen Gruppen, im Einzelgespräch sehr überzeugend, sehr einnehmend sein soll. Ich kann es nicht wirklich hören sagen. Ja? Dass in großen Kunden gar nicht so gut funktioniert, aber vor allem im Kleinen. Aber das passt ja, weil diese großen Investoren, und wenn man sich anschaut, und da können wir vielleicht auch noch drüber reden, ich glaube, Benko hat zwei Innovationen in seiner Gruppe gehabt. Das eine war im Bereich der Immobilienentwicklung, das hat man vor allem am Goldenen Quartier in Wien gesehen, aber das andere, würde ich sagen, war die Innovation, wie bekomme ich Geld im großen Stil, ja, private Investoren in meine Unternehmen rein, ohne dafür an eine Börse gehen zu müssen. Und das geht eben nur, indem ich Menschen, die viel Geld haben, ja, oder auch viel Geld verwalten, im Einzelgespräch davon überzeuge. Dafür muss ich gut sein in diesen Investorengesprächen. Und das dürfte offensichtlich wirklich beherrscht haben, wie kaum ein anderer. Aber was ich trotzdem sagen muss, ist, das alleine wird nicht reichen. Es braucht diesen ersten Investor, der das Risiko genommen hat, dessen Risiko sich ausgezahlt hat. Dann tue ich mir beim zweiten, dritten, vierten, fünften Investor schon viel leichter. Und wenn ich dann 10 Investoren habe, dann ist es viel leichter, als den ersten zu bekommen.
In der Startup-Szene würde man dazu sagen, man braucht einen Track Record, weil das habe ich auch schon gehört, wo ich auf der Suche nach Investoren für unser Medienunternehmen war. Du hast jetzt das Durchbruchprojekt genannt und erwähnt, nämlich das Kaufhaus Tirol in Innsbruck in der Marie-Theresien-Straße. Ich war sogar am Eröffnungstag dort damals, weil das tatsächlich für Innsbruck ein bahnbrechendes Projekt war, da eben mitten in dieser altehrwürdigen Marie-Theresien-Straße zwischen, wie du gesagt hast, zwischen den alten Häusern. Und warum ich das jetzt nochmal erwähne, ist, es ist damals nämlich schon ein Aspekt aufgetaucht, jetzt abgesehen davon, dass das, sage ich jetzt als Bürger von Innsbruck oder Ex-Bürger, jetzt bin ich ja Wiener, das Durchbruchsprojekt war es auch deswegen, weil es wirklich ein erfolgreiches Projekt war, weil es wirklich ein schönes, wirklich wunderschönes Kaufhaus ist. Also wenn man die Möglichkeit hat, das zu besuchen, würde ich jedem und jeder empfehlen. Bin selber oft auch dort. Was damals war ein Aspekt dieses Investment-Thema, das du jetzt gerade genannt hast, und ich glaube, ein zweiter Aspekt, der damals auch schon in Ansätzen vorhanden war und der, jetzt, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, damals natürlich auch entdeckt worden ist, dass das wichtig ist, sondern diese Kontakte zur Politik. Weil da damals ein gewisser Alfred Gusenbauer ja bereits schon dazu beigetragen hat, in der Innsbrucker Stadtpolitik, wobei mich das immer wieder wundert, wie ein SPÖ-Bundeskanzler der Innsbrucker Stadtpolitik mitredet, aber offenbar hat er das gemacht und hat dort schon ein bisschen mit angeschoben, um das Projekt zu ermöglichen.
Also da muss ich jetzt wirklich auch wieder sagen, ich habe das auch mir angelesen. Also ich weiß das nicht aus erster Hand. Aber auch hier gibt es im Wikipedia-Artikel zu Kaufhaus Tirol ein paar Links und Quellen. Wenn ich es aber richtig in Erinnerung habe, ich habe es jetzt nicht nochmal neu nachgelesen, dann hat das zum Beispiel schon zu tun gehabt auch mit Denkmalschutzfragen. Und Denkmalschutz ist ja Bundesangelegenheit. Das ist eine Bundesbehörde. Also das heißt, man muss insofern sagen, der Kanzler ist jetzt nicht völlig irrelevant, wenn es um Denkmalschutz geht. Ja. Das heißt, insofern ist das ist ja oft so bei Stadtentwicklungsfragen, dass die lokalen Behörden, der Bürgermeister will was haben und der Bundesdenkmalamt, die Bundesdenkmalschutzbehörden sagen, geht aber nicht. Und das ist oftmals recht kontroversiell. Ich würde sagen, der Denkmalschutz hat sich da auch ein bisschen verändert in den letzten 20 Jahren. Und war, glaube ich, damals zu der Zeit noch vielleicht sogar kritischer, noch restriktiver. Ja? Und insofern kann ich es mir schon vorstellen, aber
das wäre eine mögliche Erklärung.
Ein Kanzler da eine Rolle gespielt hat.
Aber faktisch war damals klar, bei solchen großen Projekten, überhaupt wenn es in zentralen Lagen, in Städten ist, geht's nicht ohne Politik je höher die politischen Kontakte sind, desto besser. Und ich erwähne das deswegen, weil ich glaube, das war vielleicht bei den vorigen Projekten, vielleicht hat man da mal mit einem Gemeinderat oder so gesprochen, aber das Kaufhaus Tirol war einer der Dinge, wo der René Benko meiner Vermutung nach festgestellt hat, okay, ich brauche gute politische Kontakte und die müssen möglichst hoch angesiedelt sein, weil ungefähr zeitgleich in der Phase ist dann auch der Unternehmensbeirat gegründet worden, zu dem kommen wir dann noch, der spielt auch nochmal eine Rolle in dem Ganzen. Aber wenn wir jetzt kurz bei dem Muster bleiben, also gute Kontakte zur Politik, das zieht sich ja auch durch bis zum Schluss. Und zwar, was mich daran fasziniert ist, das war nicht einseitig irgendwie, dass man sich auf eine Partei konzentriert hat und gesagt hat, ich stelle mich jetzt gut mit der beispielsweise ÖVP, wie es vielleicht, wenn man wirtschaftsneu denkt, also logisch wäre, weil er hat zu allen politischen Parteien, zu Protagonistinnen und Protagonisten dort gute Kontakte gehabt. Also Alfred Gusenbauer habe ich schon genannt, Sebastian Kurz ist auch bekannt, Haselsteiner war einer seiner Hauptinvestoren, dazu kommen wir auch noch später. Strache kann jetzt nicht beweisen, er hat sie einfach im Ibiza-Video erwähnt. Die Susanne Ries war im Beirat, ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin. In Deutschland hat er gute Kontakte gehabt zum Joschka Fischer, zum jetzigen Bundeskanzler Scholz. Und auch, habe ich gesehen, jetzt auch Veranstaltungen zu Markus Söder. Und was ich damit nur sagen will, ist, das ist sehr breit gestreut. Also da ist jetzt kein Farb nicht dabei.
Ja, aber das ergibt natürlich auch Sinn, wenn ich eben so breit aufgestellt bin. Ich meine, er hat Immobilienprojekte in ganz Deutschland. Und da ist halt dem einen in Hamburg, im Elbtower ist das halt klassisch SPD-dominiert und in München klassisch alles CSU. Man kann sagen, München hat man einen SPD-Bürgermeister, aber alles, was dann auf das Land einzahlt, ist dann wieder CSU. Also das kennt man aber jetzt nicht nur bei Benko. Also ich muss sagen, dass sich große Unternehmen, Konzerne versuchen, gegen alle politischen Lager abzusichern und überall Kontakte reinhaben zu wollen. Das geht so weit, dass diese Unternehmen dann zum Beispiel unterschiedliche PR-Agenturen beauftragen, weil sie wissen, manche PR-Agenturen, die haben quasi die alten JVBler und manche PR-Agenturen haben die alten SJler. Und je nachdem, wo ich halt mal wen brauche, aktiviere ich die andere PR-Agentur. Also das finde ich ist, kann man jetzt gut, also ich finde das sehr fragwürdig, aber das ist, würde ich sagen, ganz übliche eigentlich unternehmerische Praxis, weil eben Regulierung, weil aber auch, und das vielleicht im Immobilienbereich nochmal besonders relevant ist, weil es gibt in Immobilienprojekten ja unterschiedliche Risiken. Ja. Das eine Risiko, das Benko jetzt am Schluss auch stark getroffen hat, das Zinsrisiko. Ja. Was ist, wenn die Zinsen sich verändern? Ja. Das zweite Risiko ist, sind eben gerade bei den Entwicklungsprojekten, Bauprojekten, ist, dass es einfach Verzögerungen im Bau gibt. Ja, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber ein Risiko, das gerade bei Projektentwicklungsphasen ganz groß ist, Bewilligungsrisiko. Ich muss ja oftmals ein Projekt schon entwickeln und eigentlich vorstellen, um dann versuchen, eine Widmung zu bekommen. Ja, und die Widmung bekomme ich aber nur, wenn das Projekt überzeugend ist. Das heißt, ich muss eigentlich Geld in die Hand nehmen, um ein Projekt zu entwickeln und dann erst hoffen, dass die Bewilligung klappt. Das ist ein Bewilligungsrisiko. Und das ist wiederum umso besser zu managen, je besser die politischen Kontakte sind in alle Richtungen. Da hilft mir nichts, wenn ich in unterschiedlichen Städten bin, dass ich nur zu einer Partei einen guten Draht habe.
Ich habe das jetzt auch gar nicht negativ gemeint, sondern diese Nähe zur Politik und was das alles für Nebengeräusche erzeugt, die kann man tatsächlich hinterfragen. Ich habe fast eine Bewunderung dafür, dass man es geschafft hat, sich da nicht von irgendeiner Partei vereinnahmen zu lassen oder sich auf eine Partei zu konzentrieren. Also das ist schon eine Leistung, dass man das schafft, sich so ein Netzwerk zu bauen, das wirklich in allen Richtungen kommunikationsfähig ist. Das finde ich durchaus eine beachtliche Leistung und das ist in seinem Fall besonders auffällig, weil ich eben nochmal in der Vorbereitung nachgedacht habe, gibt es quasi irgendeine Partei oder irgendeine politische Richtung, die überhaupt nicht ein Thema, die jetzt, also in Österreich zumindest, da kann ich es nachvollziehen.
Die Grünen, glaube ich, sind jetzt nicht so groß vorkommen, oder?
Ja.
Also sind wir noch nicht untergekommen.
Es hat einen Connex gegeben in dem Verfahren um den Christoph Krohr her. Da war mal ein grüner Connex da, wobei der ist ja freigesprochen worden, das muss man an der Stelle auch noch einmal betont. Aber das war der einzige Punkt, wo es einen Connex gegeben hätte. Wobei, wie gesagt, das Verfahren ist ja heute mit einem Freispruch geendet. Aber das war der einzige Connex, den ich herstellen hätte können unter Joschka Fischer. Also okay. Da würde ich sagen, der ist auch eindeutig den Grünen zuordnbar. Zumindest war es einmal. Wie gesagt, ich habe den Punkt deswegen erwähnt, weil diese Das ist auch in vielen Dokumentationen, übrigens auch in einer sehr guten ARD-Dokumentation, wo du auch vorkommst. Die werde in den Shownotes natürlich verlinken. Schaut euch die an. Da wird vor allen Dingen das Beziehungsgeflecht zur Politik in Deutschland sehr gut beleuchtet, finde ich. Ich habe das jetzt an der Stelle erwähnt, weil ich glaube, das hat so in dieser Kaufhaus-Tirol-Phase angefangen, dass klar war, das brauche ich und das muss ich haben. Und das ist meiner Meinung nach dann auch bis zur Perfektion weiter betrieben worden bis zum Schluss. Jetzt hast du gesagt, das war das Durchbruchsprojekt und das nächste Projekt, ich glaube in diesem Sog, auch mit diesem mit diesem wirklich erfolgreichen Projekt im Rücken, hat man dann Wien erobert und da das Goldene Quartier vor allen Dingen, und das ist ja auch ein besonderes Projekt eigentlich.
Ja, ich glaube, da an dem Goldenen Quartier kann man wirklich sehen, was eigentlich so die Idee, und wenn man sagt, erfolgreiche Unternehmen, das sage ich jetzt, da spricht jetzt der Betriebswirt aus mir, die zeichnet schon oft auch aus, dass sie einfach eine innovative Idee haben. Das kann ein Produkt sein, das kann aber auch ein Marktzugang sein. Und ich finde, im Fall von Benko war die Idee, vor allem wirklich im Development, also im Immobilienentwicklungsbereich, dass man in guten Lagen Objekte identifiziert, die quasi nicht das Maximum aus der Lage rausholen. Ja? Und um quasi diese Lage besser auszunutzen, und also quasi pro Quadratmeter mehr zu verdienen, muss man die umbauen. Ja, und muss man die anders nutzen. Und im Goldenen Quartier ist das wirklich auf die Spitze getrieben worden. Man hat eben gesagt, nein, wir machen da eben wirklich eine Mischnutzung, ja, von Handel in den unteren 2-3 Stockwerken, also Einzelhandel. Dann hat man hochwertigste Büroräumlichkeiten für alle Leute, die dann ins Schwarze Kamel auf einen Kaffee gehen wollen. Und dann hat man noch Luxuswohnungen ganz oben mit Blick über die Stadt. Ja. Und daneben war dann das, was heute Park Hyatt heißt, was eine Bank war, das bauen wir zu einem Luxushotel um. Ja. Und das zusammen, aber fassen wir zusammen. Also das finde ich schon ein nicht ohne Risiko, ja, und vor allem auch wirklich ein komplexes Projekt, sowohl nämlich beim Umbau, dann aber auch bei der Vermarktung. Also ich kann sagen, ich habe einerseits dann natürlich, kann ich vielleicht mehr rausholen aus dem Quadratmeter, aber das Ganze auch zu vermarkten ist wieder komplexer. Ich kann nicht einfach nur sagen, wie bei Kaufhaus Tirol war das simpel. Ich habe ein Kaufhaus, es gibt ein Center Management, die kümmern sich um die Vermietung. Gute Lage, fertig. Das ist eigentlich von dem her viel simpler als das Goldene Quartier. Goldene Quartier war komplexer, aber wahrscheinlich deshalb auch lukrativer. Ja? Und ich glaube, das war auch mit ein Grund, wenn wir jetzt schon in Richtung nochmal den nächsten Schritt gehen, der er dann gemacht hat. Also beides zusammen, würde ich sagen. Ja, nämlich dieses Goldene Quartier einerseits und das Kaufhaus Tirol andererseits war zusammen einer der Gründe, warum man dann auch den Einstieg in Deutschland in diese Warenhaus-Kaufhausschiene gewagt hat. Aus zwei Gründen. Einerseits, man konnte quasi die Geschichte erzählen, und darauf kommt es bei Immobilienprojekten immer auch an, kann ich eine gute Geschichte erzählen. Und die Geschichte, die man erzählen konnte, war, schaut, wir haben Kaufhäuser revitalisiert. Wir können das. Kaufhaus können wir. Kaufhaus Tirol schaut sich an. Und andererseits konnte man den Investoren, die sagen, hey, aber Warenhäuser, sind die nicht tot? Was ist mit dem Internet? Ja, das war noch lange vor Corona. Ja. Denen konnte man die Geschichte erzählen. Schaut, wir probieren das aus. Also ich weiß nicht, ob sie das genauso erzählt haben, aber so in die Richtung wird sich erzählen. Oder so wurde es auch beschrieben. Ja. Wir können das, Warenhaus, aber wo es nicht klappt, machen wir einfach eine Umnutzung. Ja. Dort, wo das Warenhaus eingeht, ja, da schließen wir es, haben aber eine Immobilie in immer noch guter Lage, und dort machen wir quasi Goldenes Quartier in klein. Ja, das heißt, man hat eigentlich hier eine Geschichte erzählen können, die sagt, hey, das ist kein Risiko. Ja, also geht die Warenhausgeschichte auf, super, geht sie nicht auf, auch gut. Ja, also so, das war, glaube ich, warum das auch dann die Leute auch überzeugt hat. Ja, man hat, und das glaube ich davon, man hat eine gute Geschichte erzählen können, und man hatte auch einen Track Record, wie du erwähnt hast, dass man sowas auf den Boden bringt, dass man auch komplexe Projekte, wie zum Beispiel das Goldene Quartier, wirklich umsetzt. Und ja, und ich finde, das muss man auch anerkennen, das ist eine unternehmerische Leistung, ja, vor der man auch den Hut ziehen kann, ja, und die auch, wenn man quasi dann nicht manche andere Dinge übertreibt, ja, oder da kommen wir vielleicht noch zu diesem Finanzierungsinnovation, ja. die war eher das Problem. Also ich glaube, die Finanzierungsseite war das größere Problem als die Entwicklungsseite. Ja. Also dieses klassische Immobiliengeschäft, da konnten die was, da waren die auch einer der Besseren, muss man sagen. Aber ich sage mal so, hätte man sich dann eingelassen auf eine klassischere Form der Finanzierung, wenn man sagt, okay, wir bringen das an die Börse, ja, wir sind transparent, wie es sich gehört für ein Unternehmen dieser Größenordnung, dann glaube ich, könnte es die Signer heute noch geben.
Du hast jetzt schon ein paar Dinge erwähnt, also nach dem Goldenen Quartier, Blick Richtung Deutschland, es folgt ja alles irgendwie ein Muster, also zuerst Innsbruck, dann Wien, dann Deutschland und dann die Welt, nämlich dann USA, dazu kommen wir noch, aber also und auf dem Weg immer neue Investorinnen, ich brauche jetzt gar nicht gendern, Investoren gewonnen, den griechischen Reeder George Economou, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, den israelischen Diamantenhändler Benny Steinmetz. Also da auf dem Weg dorthin nach Deutschland sind auch Investoren dazugekommen. Du hast jetzt erwähnt den Kauf von KDW in Berlin. Das war der Einstieg in dieses Thema Handel und Handelsimmobilien. Was auch 2012 passiert ist, ist ein Gerichtsverfahren, das ich jetzt nicht näher beschreiben will, weil ich keine Lust habe auf Briefe von Anwälten. Aber es kann man auf Wikipedia nachlesen. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass sich der René Benko offiziell aus der operativen Funktion der Geschäftsführung zurückgezogen hat. Das ist deswegen wichtig, weil es kommt am Schluss vom Podcast nochmal bei der Frage, wie geht's jetzt weiter? Die Frage der Geschäftsführung, der faktischen Geschäftsführung wird, glaube ich, noch eine große Rolle spielen. Dazu kommen wir noch später. Aber jedenfalls 2013 hat er einen Beirat gegründet und hat gesagt, ich bin jetzt nur mal Beiratsvorsitzender. Beirat ist ja logistisch überhaupt nichts. Hat weiterhin, zumindest ist das die Mutmaßung, und hat auch jemand gesagt, der das, glaube ich, ganz gut beurteilen kann, dazu kommen wir noch, hat natürlich die Zügel weiterhin in der Hand gehabt. Das war im 2013, das würde ich jetzt sagen, war so ein Knackpunkt in der Steuerung des Unternehmens. Und genau in dieser Hochphase, wo man gesagt hat, so, und jetzt erobern wir Deutschland, weil 2013 ist dann Karstadt gekauft worden. Und das war dann auch der Anfang der Einstieg in den Handel. Nach meiner Recherche und meiner Einschätzung nach war das ein Kipppunkt in der Geschichte.
Ich glaube, ich würde das teilen. Ich glaube auch, dass das sozusagen eine kritische, quasi Kreuzung war. Ja, dieser Zeitpunkt, weil da eben mehrere Sachen zusammengekommen sind. Man hat eigentlich, finde ich, damals zwei Dinge entschieden. Man hat einerseits entschieden, man wächst noch aggressiver, man dreht das Rad noch mal viel größer und man verfolgt auch Strategien, wo die Nachhaltigkeit schon von Anfang an fraglich ist. Das betrifft eben diesen Einstieg einerseits in diesen Kaufhausbereich, wo man sagt, okay, wir haben diese Immobilien und die Warenhausmanagement-Sparte war schon vorher getrennt, aber natürlich gibt es da meiner Meinung nach einen Interessenskonflikt. Die Warenhaussparte will so wenig Miete wie möglich zahlen, der Vermieter will so viel Miete wie möglich rausholen. Wenn jetzt aber das demselben Geflecht gehört, ja, also auch wenn die formal sagen, wir sind ja gar nicht konsolidiert, wir sind nicht ein Konzern, aber da eben werden wir schon drüber reden, aber ich glaube, alle Indizien deuten darauf hin, dass es eine einheitliche Leitung unter René Benko gab, auf jeden Fall zu dieser Zeit damals. Dann ist die Frage, ja, wer setzt sich durch? Ja, der quasi die höheren Mieten will, oder der weniger Miete zahlen will. Und das war recht eindeutig. Ja, es hat sich der Vermieter durchgesetzt. Die Mieten wurden wirklich sehr stark erhöht in den Gebäuden, wo Benko der Vermieter war. Also Benko, Signer, irgendeine Signer-Gesellschaft. Und das hatte eben auch unmittelbare Folgen. Man hatte auf Basis dieser Mieten, ja, quasi die Bewertungen dieser Immobilien erhöhen können. Und jetzt kommen wir wirklich zu einem, würde ich sagen, Trick in diesem Immobilienmarkt, der jetzt ja nicht von ihm erfunden wurde, der eigentlich üblich ist. Ja, dass man Immobilien, die aufgewertet sind, als Sicherheiten für dann höhere Kredite heranziehen kann. Und diese höheren Kredite, wenn man die dann bekommt, kann man zum Teil zumindest verwenden, um weiter einzukaufen, um auf Einkaufstour zu gehen. Man hat damit quasi mehr oder weniger liquide Mittel. Ja, und solange die Zinsen niedrig sind, ja, und die Preise steigen, solange funktioniert das blendend, und das kann über Jahre funktionieren. Es hat auch über Jahre funktioniert. Aber da steckt eben schon diese zwei Qualifizierungen, diese zwei Voraussetzungen, da steckt halt schon der Keim auch einer Bedrohung drinnen. Nämlich, wenn die Zinsen steigen, wenn die Preise sinken, das kann eben mal passieren bei einer Rezession, ja, oder wenn es zu einer Zinswende kommt. Und ja, die Zinsen waren lange niedrig, aber irgendwann werden sie wieder steigen. Und das ist genau, das ist passiert. Aber sozusagen, das war 2012, 2013, wie man dann begonnen hat, eben Mieten hoch, Bewertungen hoch, als Sicherheiten für Kredite nehmen, weiter expandieren, Mieten hoch, Bewertungen hoch. Das war, würde ich sagen, so der Einstieg in ein nicht nachhaltiges Geschäftsmodell, wo der Keim des Scheiterns gesät war, würde ich sagen, auf der einen Seite. Aber das Zweite, was man damals entschieden hat, war eben, was ich schon angesprochen habe, man hat eigentlich damals, und ich würde auch sagen, dafür ist dieses Benko ist nur noch formal, nur noch Berater, auch ein Indiz, man hat quasi sich entschieden, nicht den klassischen Weg der Finanzierung über Finanzmärkte zu gehen, vor allem in dieser Größenordnung, sondern man hat sich entschieden, man hält sich von den Finanzmärkten so gut es geht fern. Und man versucht gar nicht erst quasi diese Transparenzpflichten, die damit verbunden werden, zu erfüllen, sondern man macht das Ganze, man versucht sich so möglichst quasi fernzuhalten von Aufsichtsbehörden. Man will sich nicht in die Karten schauen lassen. Und ich muss auch sagen, es wird immer wieder berichtet, naja, das sind 1000 Gesellschaften und so und das ist unübersichtlich. Ich würde sagen, dass es prinzipiell einzelne Gesellschaften für einzelne Objekte und Immobilien gibt und dass in Immobilienunternehmen es um eine wirklich meistens um Gruppen geht von sehr vielen Gesellschaften, das ist für sich per se noch nicht das Problem. Ja, das muss auch nicht so unübersichtlich sein. Problematisch wird's, wenn das aber nicht zusammengeführt wird in einen gemeinsamen Konzernabschluss und wenn dann zwischen diesen Gesellschaften Finanzflüsse passieren, die nicht transparent sind, wenn auf unterschiedlichsten Ebenen unterschiedliche Eigentümer involviert sind, die auch wiederum dann je nachdem Interessenskonflikte haben können und wenn auch die eine einheitliche Leitung vorhanden, aber geleugnet wird. Und ich glaube, da passiert eben auch damals diese Entscheidung, man geht nicht auf die Kapitalmärkte, sondern man versucht es auch anders.
Ich bin sehr dankbar für diese differenzierte Sichtweise von dir, weil ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser ganzen Geschichte, dass da gibt's Dinge, die vielleicht für uns, die sich nicht so mit dem Thema beschäftigen, ungewöhnlich sind, wie zum Beispiel diese vielen Tochterfirmen, die aber wiederum bis zu einem gewissen Ausmaß, wie du jetzt erklärt hast, durchaus üblich sind. Da geht's ja um Risikoverteilung und solche Dinge. Also da es ist ein großes Unternehmen mit vielen Tochtergesellschaften per se. Nichts Ungewöhnliches, übrigens auch in anderen Branchen, also das ist nicht nur in der Immobilienbranche so. Du hast das Wort jetzt Transparenz erwähnt, also das war ja von Anfang an spürbar, wobei, ich weiß gar nicht von Anfang an, aber zumindest in der Phase auf jeden Fall, dann, die du jetzt gerade geschildert hast, war klar, okay, man wählt eben diesen Weg der Intransparenz, man wählt diesen Weg, das machen wir schon. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Tiroler-Ding, dass man sagt, ich brauche niemanden, ich mache das schon. Aber Das war auffällig und es hat sich auch bis zum Schluss durchgezogen. Geht es so weit, dass eben Jahresabschlüsse nicht eingereicht worden sind und so weiter. Dazu kommen wir vielleicht eh später noch. Wir sind jetzt in so im Jahr 2013, 14, 15. Es hat dann eine weitere Expansion nach Italien gegeben, im Konkreten nach Bozen. Auch dort dort waren es Immobilienprojekte, aber es hat im Handel weitere Investitionen gegeben. Eine ganz spektakuläre Aktion, die in Österreich für viel Aufsehen gesorgt hat, war 2018 der Kauf von Kicker Leiner. Auch 2018 war das Investment bei Krone und Kurier. Da würde ich mal unterstellen, dass da nicht nur wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt haben, aber das ist, glaube ich, ein Nebenstrang der ganzen Geschichte. Und 2019 50% von Chrysler Building. Das war dann auch so ein Augenblick, wo ich mir gedacht habe, okay, Chrysler Building in New York, 50%. Das ist durchaus eine erstaunliche Transaktion, die für mich jetzt, obwohl ich mich in der Branche jetzt nicht auskenne, aber sehr, sehr auffällig und sehr, sehr aufregend war. Und dadurch ist ein Firmenimperium entstanden. Jetzt sind wir so eben um das Jahr 2019, 2020 rum. Du hast schon angedeutet, circa 1000 Tochterfirmen. Jetzt habe ich mal gelesen, dass dieses Firmenkonstrukt auszudrucken hat 47 DIN A3 Seiten gebraucht. Also da kriegt man einen Eindruck davon, wie groß und auch wie vernetzt dieses dann war. Du hast jetzt erklärt, es muss jetzt per se nichts Schlechtes sein. Aber es war jedenfalls sehr groß, sehr nach außen hin intransparent und hat da eine wahnsinnige Dimension gehabt.
Ja, ich glaube, das Chrysler Building folgt doch dem bekannten Muster. Ja, man versucht sich einen neuen Markt zu erschließen, indem man zuerst ein sichtbares Objekt kauft, das jeder kennt. Ja, das ist so in Wien, das ist die ehemalige Bank Austria-Zentrale, jetzt Park Hyatt, kennt jeder. Ja, also das KDW kennt überhaupt nicht ganz Deutschland jeder. Das ist der bekannteste Kauf aus Deutschlands. Und das, wir haben am Anfang gesagt, naja, wenn der erste Investor ist, der schwierigste. Und ich würde auch sagen, in dem Fall ist so, das erste Gebäude in einem neuen Markt ist das schwierigste. Aber wenn ich bewiesen habe, ich kann, und da geht es wirklich gar nicht mal so sehr, dass das dann funktioniert, auch ökonomisch. Ich glaube nämlich, das Chrysler Building, bin nicht sicher, ob sich das jemals gerechnet hat. Aber da geht es darum, der closed den Deal. Die Symbolik, der schafft es, das zu kaufen, der wickelt das ab. Also einen erfolgreichen Kauf auf diesem Level, das gilt als Achievement, also da hat man was erreicht. Und das heißt, das hilft auch wieder beim nächsten Projekt. Also ich glaube, deshalb, ich kann mir schon vorstellen, und es gab ja dann auch andere Dinge, die er in den USA gemacht hat, das verstehe ich dann wirklich nicht mehr, wie er dann quasi mit einem, das werden wir jetzt nicht erklären, glaube ich, durch die Hintertür an die US-Börse gekommen ist, mit irgendeinem Online-Sporthändler. Da habe ich wirklich, verstehe ich überhaupt nicht, warum man das gemacht hat. Das hat nicht mal zum klassischen Handelsgeschäft gut gepasst, verstehe ich nicht. Aber ich verstehe auch andere Sachen nicht, oder sagen wir so, da habe ich nur Vermutungen. Ich würde auch sagen, diese ganze Sache wäre auch ein eigenes Thema. Warum steigt der in die Krone ein? Warum inseriert der das Kauf aus Lamar, wie es noch nicht mal eine Baugrube war, über Monate hinweg in Österreich, wie verrückt. Also das sind auch Dinge, die könnte man sich näher anschauen, aber die haben eigentlich mit dem Scheitern jetzt des ganzen Konstrukts nicht sind es nicht entscheidend, glaube ich, dafür gewesen. Ja. Aber ich glaube, was entscheidend war, und ich glaube, darüber sollten wir noch kurz reden, ich glaube, das ist immer noch auch zu wenig Thema. Ich überlege schon lange, ich würde da gerne jetzt noch auch mal einen kurzen Artikel dazu schreiben. Und zwar nämlich die zweite Innovation, die Finanzinnovation. Weil ich habe vorher gesagt, er hat sich gegen die Börse entschieden. Aber wenn man sich gegen die Börse entscheidet und so viel Finanzbedarf hat, wie Signa Finanzbedarf hatte, das ist sehr schwierig. Warum? Immobilienprojekte dauern. Ja, das dauert. Und auch wenn die Leute das Gefühl haben, okay, das ist ein gutes Investment, das wird sich für mich rechnen. Wenn ich jetzt, selbst wenn ich reich bin, ja, dann will ich ja mein Geld trotzdem nicht so langfristig binden. Ja, also auch wenn ich reich bin, kann es ja sein, dass ich mal was brauche. Kann es sein, dass ich mal was woanders eine Gelegenheit habe, dort will ich es hintransferieren. Und wenn dann mein Geld aber in so einer Immobiliengesellschaft steckt, die nicht an der Börse ist, dann muss ich einen finden, der mir die Anteile abkauft. Und das ist eigentlich ein großer Hemmschuh. Warum gehen denn die meisten an die Börse? Weil die Leute dort, ich ihnen sagen kann, schau, du investierst bei mir, aber du bist liquid. Du kannst jederzeit, es können natürlich nicht alle zur gleichen Zeit, das geht an der Börse genauso wenig, das werden wir auch sehen, wie es bei Signa gegangen ist. Ja? Aber es gibt die Fiktion, dass der Einzelne, die einzelne Investorin, wenn sie wollen, an der Börse rauskommt. Und wenn ich jetzt das abseits der Börse mache, ist das schwierig. Ja? Ich kann eigentlich den Leuten, vor allem wenn es da um große Beträge geht, da finde ich nicht einfach mal jemanden, der sagt, ich kaufe dir um 200 Millionen was ab. Das ist ganz, ganz schwierig. Und wie hat er das gelöst? Und das war der zweite, und das ist, finde ich, viel zu wenig noch in den Medien, finde ich, diskutiert. Der hat, und ich weiß jetzt nicht, ob er es bei allen gemacht hat, aber es wird passen, dass er es bei allen gemacht hat. Der hat gesagt, okay, du investierst da in das Signa Prime und in Signa Development, 2%, whatever. Und on top kriegst du von der Signa Holding, die aber formal nicht konsolidiert ist, also nicht Teil des Konzerns ist, eine sogenannte Put-Option. Was heißt das? Wenn du raus willst, kaufe ich es dir zum vorab vereinbarten Preis ab. Das heißt, da hat quasi diesen Investoren die Fantasie, die Fiktion verkauft, du investierst bei mir, du bekommst, solange du drin bleibst, fette Dividende, deshalb waren die Dividenden auch ganz wichtig und 2022, im Jahr vor der Insolvenz, hat die Prime immer noch eine Dividende im Bereich von über 100 Millionen Euro beschlossen, obwohl man nicht mal mehr die Liquidität hatte, sie auszuzahlen. Das muss man sich vorstellen. Aber die Dividenden waren ihm so wichtig, weil klar, wenn die Leute die Dividende nicht kommen, dann wollen sie raus. Und wenn sie raus wollen, hat er ein Riesenproblem, weil er hat ihnen ja versprochen, er kauft ihnen das alles wieder ab, wenn sie raus wollen. In der Vergangenheit, Wieder King ist rausgegangen und bevor das Ganze wirklich dann krachen gegangen ist, gab es einen großen Investor, der auch Roland Berger, der bekannte Gründer dieses Consulting-Unternehmens Roland Berger, das noch nicht benannt ist, der hat, wenn ich richtig informiert bin, auch dann diese Put-Option eben gezogen. Der hat gesagt, okay, ich will jetzt raus, es wird mir zu heiß. Ich glaube, er wird es nicht mehr bekommen haben, weil bis das dann wirklich abgewickelt ist, dauert ein halbes Jahr und dazwischen war dann schon die Insolvenz. Aber das ist deshalb so interessant, weil es hätte, glaube ich, ohne diese Put-Optionen nicht so gut funktioniert, dass man die Leute dazu bringt, in diese Unternehmen reinzugehen, wenn sie nicht das Gefühl, die Fantasie, den Glauben haben, ich könnte jederzeit raus, wenn ich möchte. Und gleichzeitig, da muss ich sagen, weiß ich aber selbst zu wenig noch darüber, weil das so ist es neu. Das ist so eine Art Geschäftsmodell, glaube ich, gab es nicht. Eine These von mir wäre, dass das einer der Hauptgründe war, warum man um jeden Preis eine integrierte Konzernbilanz vermeiden musste. Weil sonst dann geht das nicht mehr. Ich kann ja nicht einem Anteilseigner eine Put-Option geben, selber als Unternehmen. Das kann nur ein anderes Unternehmen machen. Ich verspreche dir, ich kaufe dir ab. Ich kann nicht selber sagen, du investierst bei mir, ich verspreche dir, ich kaufe zurück, das geht nicht. Oder dann muss ich das offenlegen gegenüber allen anderen. Und das heißt, das wäre eine These. Und die zweite These, die ich hatte, und das wird jetzt spannend im Fall im Insolvenzfall. Wo werden solche Forderungen aus einer gezogenen Put-Option? Wo tauchen die auf? Auf welche Quote gehen die? Weil normalerweise könnte man sagen, der Anteilseigner ist, der kommt als allerletzter dran. Erst wenn alle anderen Gläubiger bedient sind, dann noch was über ist, dann geht's an die Anteilseigner. Was ist jetzt aber mit dem Anteilseigner, der die Put-Option gezogen hat? Kommt der vorher dran? Ja, war das eine Benachteiligung dann der anderen Gläubiger, wenn die nicht wussten, dass eigentlich das gar nicht so viel Equity ist, Equity im Sinne waren, wenn gar nicht so viel reales Eigenkapital da war? Oder werden diese Put-Optionen dann einfach von den Insolvenzverwaltern nicht akzeptiert? Ja, wissen wir nicht. Ich bin wirklich total gespannt, wie das passiert. Ja. Es kann auch sein, dass Insolvenzexperten, die besser sich in den Details von solchen komplexen Insolvenzen auskennen, sagen, nein, das ist eh ganz klar. Also, aber ich selbst bin schon gespannt und mich interessiert, wie dieses innovative Finanzierungsmodell in der Insolvenz dann wirklich jetzt sich ausspielt.
Was es auf jeden Fall ist, ein sehr spannendes sehr spannender Puzzlestein in der Frage, die ich jetzt am Anfang gestellt habe, was die Investoren fasziniert hat, weil das ist jetzt eigentlich der Trick, das war einerseits die Person, wie du sagst, sehr überzeugend, sehr gewinnend. Deckt sich übrigens mit meinen Recherchen. Also das war in dem Face-to-Face unfassbare Überzeugungskraft, unglaubliches Charisma und auch sehr starker Glaube an den eigenen Erfolg. Dann die Aussicht auf hohe Renditen, auf hohe Ausschüttungen, auf hohe Dividenden, du hast es jetzt erwähnt, plus das vermeintliche Sicherheitsgefühl, es kann eigentlich nicht viel schief gehen, weil ich kann diese Put-Option ja ziehen.
Genau.
Das erklärt natürlich einiges. Das erklärt auch diesen Zustrom von Investoren und auch diesen zumindest eine Zeit lang ausreichenden Kapitalfluss. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, und jetzt sind wir so ungefähr im Jahr 2020, da hat es das erste Mal Kritik gegeben, unter anderem aufgrund eines Bloomberg-Artikels, aber auch aufgrund eines Artikels von dir oder Aussagen von dir, ob diese ständige Aufwertung, du hast es davor schon, glaube ich, sehr gut erklärt, diese Aufwertungen und dann damit verbunden neue Kredite auf diese aufgewerteten Immobilien, dass dieses Karussell Risiken in sich birgt. Also 2020 hat es das erste Mal auch in meiner Wahrnehmung kritische Stimmen gegeben. Das haben sich aber nur damals sehr wenige Leute überhaupt getraut.
Mhm. Ja, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das 2020 war. Also erstens hat man damals aus der Sika Development zum ersten Mal einen Anleiheprospekt begeben, also kurz davor. Ja, und es ist auch eine Anleihe, mit der man versucht hat, dieses Projekt Lamar an der Merilfer Straße zu finanzieren, gescheitert. Ja, also das war schon auch mal interessant. Also da wollte man dann mal quasi eigentlich so den klassischeren Weg der Finanzierung beschreiten. Ja, also nicht irgendwie über einzelne Investoren, sondern eben über den Markt, über Anleihen, und dann hat das nicht geklappt. Und außerdem war aber in diesem, weil eben höhere Transparenzbestimmungen, musste man viel mehr Informationen preisgeben. Und findige Wirtschaftsjournalistinnen und Journalisten haben das, Boris Grönwald heißt er, glaube ich, der hat das sich angeschaut und hat das sehr viel rausgezogen aus diesem Prospekt. Und spätestens da wurde halt zum Beispiel klar, dass dieses Geschäftsmodell, die Warenhäuser, auch durch die Corona-Krise, die da ja voll, also am Höhepunkt fast war, dass das eigentlich die Frage ist, ob diese Bewertungen, die man da hat, ob die halten, ja, ob die nachhaltig sind. Da war noch nicht von einer Zinswende die Rede. Ja. Da war eigentlich nur die eine Seite, nämlich die werden ihre Mieten nicht zahlen können. Es kam dann auch zu den Pleiten bei Galeria Kaufhof. Aber da gab es halt noch das Rettungspaket. Man hat gesagt, das liegt an Corona. Also damit konnte man mit Corona noch alles weg erklären. Aber, und das ist, glaube ich, das Spannende eben, die Bilanz, die dann mich auch quasi skeptisch gemacht hat, war eben die noch aus 2019. Das war noch vor Corona. Und man hat dann im Corona-Jahr dann 200 Millionen Euro Dividende ausgeschüttet, von der Signa Prime jetzt. Und wenn man sich aber die Bilanz angesehen hat, dann ist das Interessante, dass das, was man mit den Mieten da verdient hat, dass das nicht mehr ausgereicht hat, um auch nur quasi alle Zinsen zu bezahlen. Das heißt, die haben Gewinn gemacht, sonst hätten sie keine Dividenden ausschütten können. Aber der Gewinn kam, wo genau der überall herkam, weiß man nicht, aber wahrscheinlich haben sie was verkauft. Und dann der Verkaufserlös, das ist halt ein außergewöhnlicher Ertrag. Den kann man natürlich, aber wenn man insgesamt einen Gewinn hat, kann man den auch ausschütten. Aber im Operativen, also das, wo man sagt, okay, ich habe diese Zinszahlungen zu leisten, ich muss tilgen, ich muss was rückstellen für Renovierung. Und dann, wenn dann noch was überbleibt, das ist sozusagen ein Gewinn aus der operativen Geschäftstätigkeit. Und das war da schon negativ.
Und zusätzlich hat der Handel da oder dort Liquiditätsengpässe selbst auch verursacht. Also das, glaube ich, ist in der Zeit nur dazugekommen, oder? Es war ja nicht nur so, es hat einfach sich angefangen, ein Liquiditätsproblem zu bilden, kann man das sagen?
Ja, wobei ich finde, das Liquiditätsproblem war im Handel sicher schon stark Corona-bedingt. Und da gab es ja auch Förderungen und so. Aber und das Zweite war natürlich die hohen Mieten. Ja? Und es gibt ja die Behauptung, das kann ich jetzt nicht im Detail nachprüfen, aber dass so quasi wirklich die Benko-Mieten substanziell höher waren als die Mieten von anderen Vermietern. Und die Warenhäuser waren ja nicht nur in eigenen Immobilien eingemietet, sondern auch in anderen. Und dass eigentlich die Kaufhäuser, die woanders eingemietet waren, sich mehr oder weniger noch profitabel betreiben ließen, aber die Benko-Häuser nicht. Ja, also, aber das habe ich jetzt nicht für den Einzelfall nachvollzogen, aber es wurde auch jetzt nicht grob bestritten. Aber ich würde sagen, diese Liquiditätsthematik habe ich damals, das war noch gar nicht mein Thema, sondern mein Thema war eher, das Geschäftsmodell, wenn ich nicht mal die Zinsen bezahlen kann, ja, dann ist das gefährlich, ja, weil das heißt, ich muss immer verkaufen, wenn ich nicht verkaufen mit Buchgewinnen. Ich muss verkaufen, zu einem Preis, der höher ist als das, was ich in den Büchern habe, sonst funktioniert es nicht. Und das heißt aber, ich setze massiv auf steigende Preise. Und das ist halt das ist der Klassiker von allen Immobilienbubbles, von allen Immobilienblasen, die es jemals gab, dass man eigentlich das Geschäft funktioniert nur noch, solange die Preise steigen. Und sobald das mal nicht mehr so ist, kracht sowas. Und was man da auch gesehen hat in dieser Bilanz, war, dass wie aggressiv eigentlich die Zinssätze waren, mit denen man kalkuliert hat. Also nochmal kurz zur Erklärung, also so eine Immobilie, der Wert einer Immobilie hängt eigentlich davon ab, dass man sich anschaut, man prognostiziert, wie viele Mieteinnahmen bekommt man. Die ersten 10 Jahre zinst man die dann ab und rechnet einen heutigen Barwert aus mit einem Zinssatz, das ist der sogenannte Diskontierungszinssatz. Und dann alles, was darüber hinausgeht, also was nach 10 Jahren ist, da spricht man von einer sogenannten ewigen Rente, das zinst man dann auch ab mit dem sogenannten Kapitalisierungszinssatz. Und diese beiden Zinssätze, wenn die sehr hoch sind, ja, dann ist da viel Puffer drin. Ja. Das heißt, dann wird aber der heutige Wert, den ich daraus von den zukünftigen erwarteten Einnahmen habe, der sinkt. Wenn der Zinssatz niedrig ist, ja, dann heißt das aber, dass der Wert steigt, ja, den ich erwarte zu bekommen. Aber das heißt natürlich auch, wenn die Zinsen dann wieder erwarten höher werden sollten, dann geht sich das nicht mehr aus, dann wird das schwierig. Und in der 2019er Bilanz der Signa Prime konnte man sehen, dass der Kapitalisierungszinssatz bei unter 4% lag und der Diskontierungszinssatz in einem ähnlichen Bereich über unterschiedliche Investmentkategorien hin, also Mixed-Use-Development. Und man hat eben gesehen, da waren viele Projekte drinnen, die noch risikoreich waren, ja, wo teilweise eben noch nicht mal fertig gebaut war. So, und ich habe dann auch mit Immobilienexperten geredet, da bekommt man auch unterschiedliche Auskünfte. Ja. Ist das fair? Ja, also es gibt, ich sage, zwei unterschiedliche Einschätzungen, die ich bekommen habe. Die eine war, ja, also ich kenne es aus dem Gewerbebereich, alles unter 5% ist sportlich, alles unter 4 ist Hochleistungssport. Ja, so. Mhm. Das heißt, sehr aggressiv, sehr risikoreich. Ich habe aber auch andere Einschätzungen bekommen, die gesagt haben, naja, man muss auch ein bisschen aufpassen, die Lage ist so gut, die Grundstücke sind so viel wert. Ja. Und das heißt, man kann da auch mit niedrigeren Zinsen rechtfertigen, aber das Problem ist, wenn ich mit niedrigeren Zinsen rechne, bin ich besonders anfällig auf Liquiditätsprobleme, weil das heißt, es ist knapper kalkuliert, ein größerer Teil des Geldes ist aber quasi verpfändet an meine Kreditgeber und wenn dann quasi ich mal Geld brauche, es kommt nicht so viel oben an, weil es so knapp gerechnet ist. Ja, wenn ich da mit höheren Zinsen gerechnet hätte, hätte ich mehr Geld. Und das war damals eben schon sichtbar, dass das risikoreich ist und dass wer da jetzt reingeht mit viel Geld, der sollte sich das gut überlegen. Aber es war nicht verschleiert. Ich betone das auch immer. Das war kein Wirecard. Ja? Also die haben nicht das erfunden, ja? Sondern da stand in der Bilanz für den kundigen Leser, Leserin, das ist riskant.
Und dieses Risiko hat sich dann manifestiert und letztlich dann, glaube ich, akkumuliert. Mhm. Du hast jetzt, glaube ich, mehrere Faktoren aufgezählt. Ich würde es gerne nochmal versuchen zusammenzufassen. Also wir haben die Aufwertungen, die dieses Geschäftsmodell sehr geprägt haben. Wir haben die Krise im stationären Handel, auch mit ausgelöst durch Corona. Wobei das Internet hat es ja schon vor Corona gegeben, aber wie auch immer, es war jedenfalls so, dass dieser stationäre Handel nur ein größeres Problem gehabt hat in der Corona-Zeit, als er ohnehin schon gehabt hat. Das Liquiditätsthema, also das hast du jetzt sehr gut geschildert, und die Zinskrise, also die Zinsentwicklung, die dann auch relativ überraschend, glaube ich, gekommen ist, aber die hat auch nochmal beigetragen. Und das waren jetzt alles Faktoren, die kumuliert Probleme bereitet haben, und hat es da dann immer noch einen Auslöser gegeben, der das Ganze zum Einsturz gebracht hat?
Also ich möchte zwei Dinge sagen. Also erstens muss man schon sagen, alle Immobilienunternehmen überhaupt kämpfen mit den hohen Zinsen, und man muss natürlich auch sagen, die Zinssteigerung der EZB war halt sehr schnell. Also man hatte wirklich die Zinsen in einem Jahr enorm gesteigert. Ja. Und das macht Anpassungen natürlich schwierig. Aber gleichzeitig muss man sagen, prinzipiell hätten wir eigentlich in zum Beispiel in Bilanzierungspraktiken nach österreichischem oder deutschem Recht eigentlich sowas vorgesehen wie das Niederstwertprinzip, Relaxationsprinzip, dass man sagt, ja, ist eigentlich nicht so schlimm, weil ich sollte da eigentlich sehr hohe, stille Reserven drinnen haben. Also Reserven, die quasi nicht in der Bilanz auftauchen, aber dass die Bilanzwerte niedriger sind als die tatsächlichen Werte. Und wenn jetzt quasi diese kalkulierten Werte sinken, sollte das eigentlich mal noch nicht so ein großes Problem sein, weil die immer noch über den Buchwerten landen sollten. Das ist aber nicht so bei den internationalen Rechnungslegungsstandards, und dort quasi werden diese Aufwertungen ausgewiesen, und das heißt, mit denen hat Benko auch immer argumentiert, natürlich, gegenüber Investoren, schaut, wie viel da ist, ja, das ist ja quasi und so. Hat damit auch Ausschüttungen gerechtfertigt, ja, wenn man sagt, okay, das, die sehen ja auch, okay, das ist operativ eigentlich gar kein gutes Ergebnis, warum schüttet ihr aus? Naja, schau dir an, was da an Werten da ist, in der sozusagen Bilanz nach internationalen Rechnungslegungsstandards. Aber was ich sagen will ist, alle Unternehmen, alle Immobilienunternehmen leiden oder kämpfen mit diesen gestiegenen Zinsen, aber nicht alle sind so schnell quasi pleite gegangen. Jetzt gibt's das Gegenargument, das auch immer wieder gerade auch aus dem Signa-Umfeld quasi gebracht wird. Hätte nicht die EZB im Jahr 2022, glaube ich, war es, oder was, 23, ich weiß, muss man nachschauen, aber hätte die Europäische Zentralbank nicht die Banken aufgefordert, ganz gezielt Signa-Kredite zu hinterfragen, ja, dann wäre es gar nicht gekracht. Dann hätte es nicht gekracht. Das ist das Gegenargument. Und ich muss da sagen, das Problem ist, wir wissen es nicht. Und wir werden es nie wissen. Wir wissen es auch hinterher nicht. Ja, das Problem bei solchen selbsterfüllenden, potenziell selbsterfüllenden Prophezeiungen ist, wenn das nicht passiert wäre, hätte es genauso krachen können. Ja, aber, und ob jetzt das letzte Erzhof war, das quasi einen Ausschlag gegeben hat, dass es jetzt passiert und nicht erst zum Beispiel in einem Jahr oder gar nicht. Wir werden es nie wissen, wir wissen es auch hinterher nicht. Also das Argument kann man nicht seriöserweise komplett vom Tisch wischen, dass das mit ein ausschlaggebender Grund war. Ich würde sagen, warum ich glaube, dass es auch ohne diese EZB-Prüfung passiert wäre, merkt man einfach, dass schon die letzten größeren Kreditvergaben von österreichischen Banken, die passiert sind, dass die schon fragwürdig waren. Da hat man eben die eigenen Regeln für Kreditvergabe tendenziell vielleicht missachtet. Man hat da Kredite vergeben, wo eigentlich der Cashflow nicht mehr da war, also die Rückflüsse nicht mehr da waren, um zu tilgen. Und das ist eigentlich etwas, wo man als Bank keine Kredite mehr dann vergibt, ja, in einem Immobilienbereich. Hat man aber trotzdem noch gemacht, was vielleicht dann auch einer der Gründe, warum die EZB da hingeschaut hat. Also ich glaube jetzt, aber wie gesagt, ich kann es nicht ausschließen. Niemand kann.
Ein Indiz für deine Theorie wäre auch, dass man sich ja zu der Zeit dann auch bereits um andere Finanzierungsquellen außerhalb von Österreich und weit weg von Österreich und Deutschland bemüht hat. Also das würde auch dafür sprechen, dass man ja, dass die Finanzierung, wie sie davor viele Jahre funktioniert hat, bereits in der Krippe gestanden ist.
Ja, also diese Investorentouren, die man da im arabischen Raum auch gemacht hat, wo ja auch ein anderer Ex-Kanzler dann mit dabei war. Also das ist sicher auch nicht uninteressant. Ja, ist sicher auch ein Indiz, dass man sozusagen im deutsch-österreichischen Bereich eigentlich jetzt keine großen Hoffnungen gemacht hat, dass hier da ein weißer Ritter daherkommt, der noch quasi genug Geld reinschießt, neues Geld reinschießt, um eben auch diese Liquiditätskrise zu überstehen. Ja.
Ich würde jetzt gern zum Jetzt-Ist-Stand sozusagen kommen, wobei mir da ganz wichtig ist, wir zwar sind weder Insolvenzverwalter, noch sind wir Richterin oder Richter, oder wir sind auch nicht Signa-Geschäftsführer gewesen, Gott sei Dank. Insofern finde ich das jetzt, und es geht auch nicht darum, irgendwelche Gerichtsverfahren da jetzt zu antizipieren, weil ich glaube, das ist unseriös. Was ich schon spannend finde, und das ist ein einziger Aspekt, den ich gerne mit dir besprechen würde, ist, wir haben heute ganz am Anfang über diese Beiratsgeschichte gesprochen und über den Rückzug aus der operativen Geschäftsführung. Und jetzt rein juristisch abstrakt formuliert, stellt sich in so einem Verfahren dann jetzt im Falle der, also die vermögensrechtliche Verantwortung ist das eine Thema, die zivilrechtliche Verantwortung, das werden Zivilgerichte klären. Das andere ist die strafrechtliche Verantwortung. Und bei der strafrechtlichen Verantwortung kommt es sehr darauf an, ob jemand überhaupt Geschäftsführungsaktivitäten gesetzt hat. In dem Fall heißt der Begriff faktische Geschäftsführung. Also nicht, man steht zwar nicht im Firmenbuch, ist aber faktisch Geschäftsführer. Heißt jetzt übersetzt, jemand steht nicht im Firmenbuch als Geschäftsführer, hat aber trotzdem alle wesentlichen Entscheidungen getroffen oder zumindest mitgetroffen. Und dazu gibt es ein interessantes Interview in der ZIP 2 mit dem Hans-Peter Haselsteiner, immerhin der größte Einzelinvestor bei der Signa
Holding,
der in einem ZIP2-Interview beim Armin Wolf Folgendes gesagt hat, und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Die Rolle von Herrn Benko in der ganzen Sache ist ja ziemlich unklar. Vor wenigen Tagen hat Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Gusenbauer, auch ein enger Vertrauter von Ihnen, auf Ö1 ein Interview gegeben, und da hat er Folgendes gesagt.
René Benko ist ein lange Zeit sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen, hat ein hohes Risiko genommen und hat die Signa aufgebaut. Und ebenso wie er sozusagen die Verantwortung für die großartige Entwicklung trägt, trägt er im gleichen Ausmaß die Verantwortung dafür, dass es mit diesem Unternehmen jetzt nach unten gegangen ist.
Und das
wie gewonnen, so zerronnen.
Ja, aber das verstehe ich jetzt insofern nicht, weil Herr Benko hat seit vielen Jahren keine operative Funktion in irgendeiner Signa-Gesellschaft. Inwieweit ist er dafür verantwortlich, dass es jetzt nach unten gegangen ist?
Naja, ich glaube, René Benko hat eine aktive Gesellschafterrolle gespielt, insofern, dass er also in die Managemententscheidungen sehr wohl eingegriffen hat, beziehungsweise darüber informiert war. Es ist ja kein Geheimnis, dass man ihm die faktische Geschäftsführung unterstellt. Das, glaube ich, wird er sich auch schwer wehren können. Dazu sollte er auch stehen. Er hat nun einmal die Zügel in der Hand gehabt und er hat seine Mitarbeiter und seine Geschäftsführer, glaube ich, auch angewiesen. Also das ist in meinen Augen offensichtlich oder offenbar gewesen. Und da sollte er sich auch nicht drücken, in meinen Augen.
Gut, also wenn er faktischer Geschäftsführer war, wie auch viele Kritiker sagen, dann ist er auch tatsächlich verantwortlich, auch gesellschaftsrechtlich, auch juristisch.
Und dann ist er verantwortlich wie ein Geschäftsführer und wie seine Kollegen, die ja nicht ihm allein gelassen werden sollten. Also da sollte er sich ja hinstellen und sagen, jawohl, ich trage diese Verantwortung mit. Das ist auch meine Erwartungshaltung, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das ist an Eindeutigkeit, lässt das nichts vermissen, oder?
Ja, ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht, wie ich diese wirklich deutlichen Worte in der Zeit im Bild 2 damals gehört habe. Herr Haselsteiner weiß das sicher besser als ich. Also wenn er das so findet, habe ich keinen Grund jetzt daran zu zweifeln, auch wenn man natürlich sagen kann, okay, er hat vielleicht auch ein Interesse, vielleicht auch auf Privatvermögen von Benko dann zuzugreifen, als Anteilseigner, als vielleicht auch Gläubiger. Also es ist nicht völlig interessenslos aus Sicht von Haselsteiner, aber es ist trotzdem eine sehr eindeutige, eine klare Aussage. Man muss auch sagen, er hat ja die ganze Zeit auch diese Investorengespräche immer geführt und also es gibt so viele Indizien, die darauf hindeuten, ja.
Da spricht jetzt wieder der Jurist in mir. Ich denke da halt dann schon weiter und denke an ein mögliches Verfahren. Und da sind ja nicht wir zwei als Zeugen dann geladen. Ja, du vielleicht sogar. Nein, aber ich auf jeden Fall nicht. Und die wäre da auch ein Fehler am Platz. Aber da sind dann Leute geladen, die wirklich wissen, wovon sie reden. Und wenn dann dort der Hans-Peter Haselsteiner das wiederholt, was er da sagt, dann wird es schon sehr schwer, eine faktische Geschäftsführung zu leugnen. Das ist einfach ganz objektiv. Wobei wir jetzt noch nicht wissen, wie das Gerichtsverfahren ausgeht. Aber wenn er so gewichtiger, und ich nehme an, er wird in so einem Verfahren dann Zeuge sein, im Fernsehen so eine Aussage trifft, hat das einfach eine gewisse Aussagekraft, die, wie du sagst, ja von jemandem kommt, der da näher dran war als wir alle. Mhm. Damit würde ich auch diese Spekulation, was passiert jetzt, mit was Verantwortung betrifft, gern lassen, weil ich finde, alles andere ist dann wirklich Kaffeesud lesen. Aber jetzt in dem und diese Sanierungsverfahren oder Ding, ich weiß nicht, willst du dazu eine Einschätzung abgeben?
Zwei Sachen würde ich schon noch sagen. Also wir haben jetzt über den faktischen Geschäftsführer Benko geredet. Ich finde aber diesen Beirat, den finde ich schon auch sehr interessant. Ja. Und ich bin schon gespannt, weil und ich ehrlich gesagt, ich wünsche mir schauen wir mal. Ich glaube, ob Benko am Ende positiv oder negativ war, hängt auch davon ab, was wir aus dieser Geschichte lernen. Nämlich für Gesellschaftsrecht, für Unternehmensrecht. Und ich glaube, ich finde es schon interessant, ja. Da hat man eine kleine GmbH, das ist inzwischen eh bekannt, als Rechtsform gewählt für die Signa, für die Holding. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall was reparieren, weil ich glaube, es kann nicht sein, dass man eine Gesellschaftsrechtsform zulässt, wo 5 Milliarden Euro an Bilanzsumme ohne jede Transparenzpflicht eigentlich möglich ist. Und das bedeutet auch, man hat eben keinen Aufsichtsrat gehabt. Gleichzeitig hat man aber dann trotzdem erstens nach außen immer den Eindruck erweckt, es gibt die Gruppe, das gehört zusammen und der Beirat schwebt über allem. Also auch das, man wollte ja eine einheitliche Leitung, quasi auch den Eindruck einer einheitlichen Leitung erwecken. Das ist ja nicht so, dass das andere gemeinerweise ihnen aufs Auge gedrückt haben. Und man hat diesen Beirat geschaffen. Und man hat sogar noch eine Pressemeldung gemacht und vielleicht wird sie die mal einholen, wo man geschrieben hat, ja, der Beiratsvorsitzende Benko tritt zurück als Beiratsvorsitzender und Ann Geiwitz wird Beiratsvorsitzender, was glaube ich dann nie passiert ist. Und das Gesellschafterkomitee, und da haben mich Journalisten angerufen, was ist denn ein Gesellschafterkomitee? Sie haben das noch nie gehört, ja. Und ich sage auch, das ist eigentlich eine Pseudo-Gesellschafterversammlung über die verschiedenen Gesellschaften hinweg, ja, oder das kommt mir zumindest so vor, ja. Also das zeigt ja alles, das ist wirklich so offensichtlich eine Umgehungskonstruktion. Und das ist rechtlich deshalb interessant, weil es gibt höchstrichterliche Entscheidungen, und das kommt eigentlich vor allem aus dem Bereich der Mitbestimmung, ja, weil es Unternehmen gibt, die sagen, wir wollen keine Arbeitnehmervertreter und Arbeitnehmerinnenvertreter im Aufsichtsrat, also nennen wir es nicht Aufsichtsrat, sondern Kuratorium. Ja, der macht alles, aber halt ohne diese lästigen Arbeitnehmervertreter. Und da gibt es höchstrichterliche Entscheidungen, die sagen, wenn im Gesellschaftsvertrag einem Kuratorium, Beirat, wie auch immer das heißt, Aufgaben zugewiesen werden, die jener eines Aufsichtsrats entsprechen, dann gilt im GmbH-Recht auch die Mitbestimmungspflicht. Also dann kann ich nicht sagen, und dann hat er dieselben Verpflichtungen und dieselben Sorgfaltspflichten und dann ist das Recht anwendbar. Jetzt waren die aber natürlich, ja, da habe ich auch versucht, das rauszufinden. Ich habe inzwischen, ist mir zugespielt worden, ein Geschäftsordnungsentwurf von diesem Beirat, nicht unterschrieben, aber das klingt sehr plausibel, sehr schlank gehalten, sehr kurz. Ja. Aber im Gesellschaftsvertrag der Holding steht natürlich nichts von der Beirat. Da, so klug war man, weil das Urteil kannte man ja. Also man hat gewusst, okay, wir schreiben da nichts rein, ja, weil dann ist es gefährlich. Dann wird's vielleicht doch wie ein Aufsichtsrat gezählt. Aber man hat eine Geschäftsordnung gemacht, wo so Dinge drinstehen, wie die Leute haben Anrecht auf eine Vergütung und die haben diese und jene Aufgaben und so weiter. Also ich wäre total froh, wenn man das ausjudiziert, um klarzustellen, es geht auch hier nicht nur um faktische Geschäftsführung, sondern es geht auch um faktische Beaufsichtigung. Und wenn ein Beirat Aufsichtsratsfunktionen übernimmt, auch wenn es nicht im Gesellschaftsvertrag ist, aber wenn er es faktisch tut, dann sollte man hier auch die Sorgfaltsmaßstäbe und die Verantwortlichkeiten eines Aufsichtsrats in Anwendung bringen. Das fände ich eigentlich zum Beispiel, also ich fände es richtig, aber das ist eine Rechtsfrage, ja, und das muss man mal ausjudizieren. Und das könnte doch ein super Fall dafür sein. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, ich möchte nicht prognostizieren, was da rauskommt, aber was ich schon sagen möchte, ist, diese Intransparenzstrategie, die man ab 2012 wirklich forciert hat, die man sich auch aus steuerlichen Gründen gewählt hat, da gibt es ganz viele Gründe, warum man das dann gemacht hat. Man muss halt trotzdem sagen, das holt halt wirklich Benko gerade und die ganze Signa gerade ein. Diese Intransparenzstrategie macht es so schwer, jetzt hier wirklich auch abzuwickeln. Also man hört auch nur, und ich verstehe das auch, ja, es gibt diese ganzen Gesellschaften mit unterschiedlichen Anteilseignern, die haben jeweils, wenn der einer was bekommt, kann das die anderen benachteiligen. Wir haben die Insolvenzverwalter in Deutschland, in Innsbruck, in Wien, ja, die auch wiederum jeweils ihre eigenen Gesellschaften, die sie abwickeln sollen, im Blick haben müssen. Die einen haben Interesse, dass es zum Abverkauf kommt, die anderen nicht. Ja. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Und das heißt, ich glaube, da holt jetzt im Bereich der Abwicklung die Intransparenzsünden der Vergangenheit holen jetzt da schon die Signa ein. Und glaube ich, das ist einer der Gründe, warum es für die Anteils, für die Gläubiger auch wirklich sehr teuer werden.
Und die machen erfolgreiche Sanierungsverfahren unwahrscheinlicher, oder?
Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich schwierig, ja, dass man das jetzt löst. Man hat so viele Kooperationsdilemmata, ja. Und man muss auch sagen, wir haben ja schon gesagt, diese einzelnen Teilgesellschaften haben ja eigentlich teilweise einen Sinn. Es macht zum Beispiel Sinn, ein Immobilienprojekt, vor allem ein größeres, in einer eigenen Gesellschaft zu betreiben. Deshalb gab es ja auch für das Kaufhaus Lamar in Wien an der Mariahilferstraße eine eigene Gesellschaft. Warum? Weil natürlich im Immobilienbereich kann ein Projekt mal scheitern. Wie gesagt, es gibt Bewilligungsrisiko, es gibt Baurisiken und so weiter. Und man macht das in einer eigenen Gesellschaft, weil wenn ein Projekt scheitert, sollen nicht andere Projekte, die super funktionieren, damit den Bach runtergehen. Was aber jetzt interessant ist, ist, diese Gesellschaft, normalerweise, da gibt es große Bankkredite und so, ja. Also normalerweise macht man da, wenn das ein Bauprojekt ist, stundet man die Kredite und schaut, eine Insolvenz zu vermeiden. Ja? Und jetzt wurde aber auch auf dieser Objektgesellschaftsebene inzwischen Insolvenz angemeldet. Und das ist in der Regel ein Indiz dafür, dass die Anteilseigner miteinander streiten. Also, wie gesagt, nur ein Indiz. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber man hat schon den Eindruck, ja, dass hier wirklich jetzt in diesen Insolvenzprozessen es zu fortlaufenden und zu sich vertiefenden Konflikten kommen wird. Da reden wir noch nicht davon, dass die Gruppe, die am allermeisten beleidigt ist und am allerschärfsten auch quasi gerade schießt, auch teilweise gegen die Insolvenzverfahren, das sind die Anleihegläubiger in der Development. Das ist wieder, und da merkt man schon eben, das sind die, die eben über den Kapitalmarkt reingekommen sind und die zum Beispiel ein großes Problem damit haben, wie da Geld zwischen Gesellschaften hin und her geschoben wurde. Das wäre auch, glaube ich, ein eigenes Thema nochmal. Ist das überhaupt legal gewesen, dass man da Geld von Prime Development an die Holding borgt? Ja, es gibt in Österreich ein Verbot einer sogenannten Einlagenrückgewähr. Das wird uns noch beschäftigen in den nächsten Jahren, da bin ich ganz sicher. Aber um überhaupt, das wäre vielleicht auch strafrechtrelevant, aber um das überhaupt zu verfolgen, muss man einmal Klarheit schaffen. Welche Kapitalflüsse gab es? Und da sind wir immer noch mittendrin. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Also die Geschichte der Signa ist sicher noch nicht zu Ende erzählt.
Also meine Erfahrung ist gerade in Insolvenzverfahren, auch wenn es um strafrechtliche Verantwortungen geht, werden immer ganz genau die Geldflüsse der letzten anderthalb Jahre, würde ich jetzt einmal grob sagen, angeschaut. Das wird noch sehr spannend. Ja. Und wie gesagt, wir können da jetzt nicht vorgreifen, aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass diese Zahlungsströme eine große Rolle spielen werden.
Bin ich sicher.
Gut, du hast jetzt, finde ich, auch schon meine letzte Frage vorweggenommen, nämlich, was lernen wir daraus? Du hast jetzt genannt, Transparenzregeln, also zum Beispiel das Thema Firmenbuch oder überhaupt das Thema kleine GmbH mit 5 Milliarden Bilanzsumme, das ist ja wirklich ein Irrsinn. Ich würde es nur ergänzen, um da oder dort auch diese Nähe Politik-Wirtschaft, die haben wir ganz am Anfang auch angesprochen, die jetzt nicht immer problematisch sein muss. Ich finde, dass das halt auch super erklärt, dass das, also das, warum, also auch, warum Immobiliengesellschaften das machen, eben weil das ihre Risiken minimiert. Vielleicht war bei gerade in dem Fall da oder dort die Euphorie schon sehr groß auf politischer Seite und die kann man natürlich auch hinterfragen. Ich würde noch einen Aspekt ergänzen, das ist jetzt wieder mal ganz subjektive Einschätzung von mir. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe die Hypothese, dass wenn wir bei diesem Immobiliengeschäft blieben, hätten wir das in der Weise weitergemacht, wie man es angefangen hat, Kauf aus Tirol, von mir aus auch das Goldene Quartier, und hätte, so wie du es heute erläutert hast, das war mir nicht so bewusst, vielleicht auch in der Finanzierung auf konservativere Methoden gesetzt, dann wäre wahrscheinlich das Unternehmen erfolgreich gewesen und hätte weiterhin sich feiern lassen können. Und das heißt für mich halt manchmal, wäre es gescheiter, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall möglich gewesen, quasi reich zu werden, ohne dass man quasi, aber man wäre halt nicht so schnell gewachsen. Also wenn man diese Art der Strategie gewählt hat, das hat halt ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit wirklich enorm zu wachsen. Aber eben um den Preis, dass wenn hier wirklich die Zinswende in kurzer Zeit kommt, wenn dieser Zufluss an Kapital versiegt, wenn die Preise sinken, dass das dann halt alles gefährdet. Und genau das ist passiert. Ja. Und ja, also insofern, Schuster bleibt bei meinen Leisten. Das ist mir ein bisschen zu konservativ. Ich denke mir, es muss auch möglich sein, mal was Neues auszuprobieren, ja. Aber ich glaube, dann wäre es halt vielleicht gut, wenn man das vielleicht separat macht, wenn man dann der Privatmann Benko halt dann irgendwo investiert. Aber das Problem war ja schon, dass diese Aufwertungs-Vermittlungs-Kreditspirale, die man da gemacht hat mit den Kaufhäusern in Deutschland, dass das halt schon noch nah dran war an diesem Kaufhausgeschäft mit Tirol und so, und dass man halt da eben diesen Interessenskonflikt einseitig zugunsten der Immobiliengesellschaften beantwortet hat, was aber eben nicht nachhaltig war.
Ich würde halt gern diese Folge gern beenden mit einem Zitat aus Tirol heute, aus dem Jahr 2007. Gestoßen bin ich auf das Zitat wieder in dieser Dokumentation von der ARD, die ich heute schon angesprochen habe. Und die spielen wir jetzt einmal ein.
Diese Grundhaltung von vielen, dass wenn erfolgreichen Leuten was passiert, man sich freut, die ist da. Und die wird, sag ich mal, die wird man nie wegbringen. Und daher werden auch bei Ihnen natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmer René Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ihnen die Freude nicht machen würde.
Wenn es nach mir geht, würde ich das jetzt einfach als Schlusswort stehen lassen und mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wir haben jetzt lang geredet und es war unfassbar spannend und wirklich sehr, sehr interessante Einblicke in die Hintergründe von Aufstieg und Fall von René Benko. Und herzlichen Dank dafür, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gibt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sterne bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies eine Podcast-Serie, nämlich der WZ der Wiener Zeitung. Unser Unternehmen Missing Link, zu dem auch ganz offen gesagt gehört, durfte für die WZ eine 5-teilige Serie zum Lawinenunglück von Galtür produzieren. Diese Katastrophe, die sich im Tiroler Oberland ereignete und insgesamt 31 Menschen das Leben kostete, jährt sich heuer zum 25. Mal. Galtür war deswegen so besonders belastend für alle, weil extrem tragische Schicksale dabei herausgekommen sind, sagt zum Beispiel die Psychologin Barbara Juhn in diesem Podcast. Petra Dempf und Bernd Vasari, die beiden WZ-Hosts, haben die Menschen in Galtür gefragt, wie sie damals das Unglück erlebt haben und wie sie heute damit umgehen. Auch Anton Matle kommt zu Wort. Er war damals der Bürgermeister von Galtür. Seit 2022 ist er Tiroler Landeshauptmann. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
Missing Link.